kommen, um vor dir für alle Heiligen und für alle Gemeinden einzustehen. Mögst du uns gnädig sein und wir geben die zwei Gemeinschaften. Wir übergeben sie dir. Möge die heilige Salbung uns salben. Mögen wir Ohren haben zu hören, was der Geist zu den Gemeinden heute sagt. Dank und wir danken und wir loben dich. Dankt und lobt den Herrn. Amen. Die Zeit vergeht wirklich sehr schnell. Heute Morgen, als ich aufwachte, gab mir der Herr ein Wort. Der Herr gab mir ein Wort aus 2. Korinther, Kapitel 5. Das ist sehr beeindruckend. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott mahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ziemlich beeindruckend. Als ich heute Morgen aufwachte, kam dieses Wort aus meinem Herzen. Ich bitte euch alle an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist es, was wir heute brauchen. Kapitel 5, 21. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und außerdem im gleichen Kapitel, Vers 10, steht geschrieben, denn, Paulus sagt hier, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder den Lohn empfängt für das, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder böse. Weil wir also die Furcht des Herrn kennen, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch in eurem Gewissen offenbar sind. In Offenbarung sehen wir unseren Herrn Jesus Christus als solch einen großen hohen Priester, der inmitten der goldenen Leuchter wandelt. Er ist solch einer, der zu fürchten ist. Wenn wir ihm begegnen, wenn wir ihn sehen, haben wir keine Furcht vor ihm? Ehren wir ihn nicht? Habt ihr nicht ein Herz vor ihm, das sich fürchtet? Wir neigen dazu, zu vergessen, dass er der allerhöchste Gott ist. Der Gott, der Herr der Heerscharen. Der Gott der Geister. Er ist unser Vater im Himmel. Und er ist der Schöpfer. Er ist der, der uns erschaffen hat. Er ist der Allmächtige. Er ist würdig, von uns angebetet zu werden. Ich denke, dass ihn niemand sehen kann und ihn nicht ehren und fürchten kann. Und selbst die Gemeinde, sie gehört ihm, sie ist nicht deine und sie ist nicht meine. Er ist es, der sie um einen hohen Preis erkauft hat. Er hat sie mit seinem eigenen Blut erkauft. Ich muss mich selbst fragen, welchen Preis habe ich bezahlt? Welchen Preis hast du bezahlt? Wir sind alle Diener Gottes. Wir sind Diener in seinem Haus. Jeder einzelne von uns ist sein Diener. Was ist hier die Hauptsache? Paulus sagt uns, dass wir als Diener treu sein müssen. Und wir müssen auch umsichtig, weise sein, um ihm zu dienen und den Heiligen. Er ist unser Meister, wir sind die Diener. Und glücklicherweise sind wir wie die Juden, wie die Israeliten. Gott wollte ihr König werden, aber sie haben ihn als König verworfen. Sie wollten selber König sein. Paulus sagte zur Gemeinde in Korinth, ihr seid schon Könige geworden. Alle Menschen sind so, wir auch. Was sollen wir tun? Wir haben schon ein Haupt, weil Gott ihn als Haupt über alles gesetzt haben, aber wir wollen ihn nicht. Wir wollen selbst das Haupt sein. Und wie ist am Ende der Zustand der Gemeinde? Hast du jemals dir darüber Gedanken gemacht? Über die 7 Gemeinden? Zu welch einer Art von Gemeinde gehören wir? Daher hoffe ich, dass der Herr uns diese Gemeinschaft, uns dient, dazu dient, dass wir uns selbst prüfen, was für eine Gemeinde wir vor ihm sind. Wie wird der Herr uns richten? Wenn ich Offenbarung 3 nochmal ansehe, wenn wir Offenbarung Kapitel 3 nochmal anschauen, hier redet es über die Gemeinde in Sardis. Der Herr sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Ja, ist die Gemeinde nun lebendig oder tot? Dem Namen nach sind wir lebendig. Wir sind Christen, die Gemeinde, so sollten wir lebendig sein, nicht wahr? Aber was ist unser wahrer Zustand? Sind wir lebendig oder tot? Aber der Herr sagt, aber du bist tot. Sag mir bitte nun, ist unsere Gemeinde lebendig oder tot? Wir müssen uns selbst nun fragen, sind wir zufrieden? Sind wir mit dem Geist erfüllt? Ist es lebendig oder leben wir im Fleisch? Lebt ihr im Fleisch? Der Herr Jesus sagt, es ist sehr erschreckend. Was der Herr hier sagt, es bedeutet eigentlich, dass wir schon tot sind, aber es eigentlich noch gar nicht wissen. Wenn der Herr sagt, du bist tot, aber ich fühle mich immer noch recht lebendig. Wissen tote Leute, wie man schimpft? Na, ich bin immer noch sehr lebendig und ich kann immer noch gut schimpfen? Würde eine tote Person argumentieren und schimpfen? Wird sie laut und ja, sag mir bitte, seid ihr eigentlich jetzt lebendig oder tot? Würde eine tote Gemeinde immer noch wissen, wie sie viele Werke macht, vielerlei Werke tut? Und es gibt nach wie vor so viele Aktivitäten? Aber oft sind all diese Aktivitäten ganz ohne irgendein Leben. Es sind wir selbst, unser Selbst, das hier aktiv ist. Und es ist nicht der Geist des Herrn, der hier aktiv ist. Das ist Aktivität ohne Leben. In Gottes Augen ist es tot und nicht lebendig. Darum ist solch ein Zustand sehr bedauerlich. Wir haben viel Werke getan, aber nicht eines dieser Werke ist vollendet. Nicht eine Sache stellt sein Herz zufrieden. Die Werke, die wir tun, das sind unsere Werke, die wir gerne tun. Und immer noch ist es nicht nach seinen Wegen auf seine Art und Weise getan. Jede Woche haben wir solche Treffen, Versammlungen, aber sind unsere Versammlungen dem Herrn wohlgefällig? Habt ihr ihn jemals darüber gefragt? Herr, bist du zufrieden? Nach der Versammlung geht jeder nach Hause. Und ist glücklich. Aber gibt es irgendeine Veränderung in dir? Wurdest du berührt, bewegt? Wurdest du stärker? Hast du eine intimere Gemeinschaft mit dem Herrn? Wenn dies nicht der Fall ist und wir immer in unserem gleichen alten Selbst sind, dann sag mir bitte, sind wir lebendig oder tot? Ich glaube, ihr habt euch nie diese Frage gestellt. Wie ist deine Gemeinschaft mit dem Herrn jeden Tag? Was ist der Grund dafür, wenn wir oft in einen toten Zustand fallen und es gar nicht bemerken, weil ein toter Mensch hat kein Gespür mehr? Darum, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, bewahre es und tue Buße. 3 Vers 3. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ich möchte euch eine Sache fragen. Empfindet ihr tatsächlich, dass der Tag des Kommens des Herrn sehr nahe ist? Oder denkt ihr immer noch dran, oh, vielleicht kommt der Herr immer noch nicht? Ihr würdet nicht diese Dringlichkeit in euch haben, oh, der Herr kommt wirklich sehr bald. Das ist erschreckend. Das ist sehr erschreckend, weil der Herr hier sagen wird, du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. weil du keinerlei Empfinden in dir drin hast. Und wenn der Herr über dich kommen wird, dann wird er wie ein Dieb kommen und du wirst es nicht wissen, wann der Dieb kommt. Darum fühlst du dich auch nicht danach, dich für das Kommen des Herrn vorzubereiten oder vorbereiten zu müssen. Und der Herr hat ja auch gesagt, du hast eine wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Nur einige wenige Namen. Sagt mir bitte, wie viele Namen sind dort? Bist du einer unter diesen einigen wenigen Namen? Wie sieht dein Leben aus? Wie sehen deine Kleider aus? Du weißt es oft gar nicht, wenn deine Kleider beschmutzt sind. Wie sieht dein tägliches Leben aus? Wandelst du mit Gott? So wie Henoch, der mit Gott wandelte? Hast du solch ein Gefühl? Mit Gott zu wandeln. Jemand, der mit Gott wandelt, sollte eine lebendige Person sein, weil nur eine lebendige Person kann mit Gott wandeln. Und unsere Kleider müssen gewaschen werden. Und unser Gewissen muss gereinigt werden. Eine Person, die mit Gott wandelt, sollte ein reines Gewissen haben. Paulus sagte, dass er ein reines Gewissen vor Gott und den Menschen alle Zeit bewahrte.
This is a condition that a person who walks with God should have.
Dies ist ein Zustand, den eine Person, die mit Gott wandelt, haben sollte.
They would walk with me in white.
Sie werden mit mir in weißen Kleidern wandeln. Bist du willig, mit ihm zu wandeln? Aber wie viele wandeln mit ihm? Seid ihr welche unter denen, die mit ihm wandeln? Habt ihr jeden Tag dieses Empfinden, Herr, ich möchte heute mit dir wandeln? Sie sollen mit mir in weißen Kleidern wandeln, denn sie sind es wert. Ihr müsst euch selbst fragen, seid ihr es wert? Ich muss es mich selbst fragen, bin ich es wert? Denkt nicht, dass es unserem Gott egal ist, dass wir leben können, wie immer wir es wollen. Nein, Gottes Anforderungen sind sehr hoch. Es ist ein sehr hoher Standard. Unser Standard ist sehr niedrig. Wir sind nicht dem Standard gemäß. Wenn der Herr zu dir sagen wird, du bist es wert, dann bist du sehr gesegnet. Oft sage ich dem Herrn, Herr, ich bin nicht würdig, aber was soll ich dann machen? Herr, sei mir barmherzig.
To walk with you.
Ich möchte einer sein, der würdig ist, mit dir zu wandeln. Wenn wir nicht würdig sind, dann werden wir ein großes Problem haben, wenn der Herr zurückkommt. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Sag mir, ist das nicht furchterregend, dass dein Name und mein Name aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden können? Brüder und Schwestern, habt ihr keine Furcht? Habt ihr keine Angst? Priscilla, hast du Angst? Ja, ich habe Angst. Ich habe Furcht. Wenn der Herr plötzlich zurückkommt und ich keinen Anteil im tausendjährigen Reich habe, dann wird mein Name ausgetilgt. Wer hat keine Angst? Kiat, hast du Furcht? Ich glaube, ein normaler Christ wird Furcht haben. Aber wenn du tot bist, wirst du keine Angst haben, weil ein toter Mensch kann sich nicht fürchten. Der liegt schon im Grab. Woher soll er noch Angst haben? Wenn du in dir kein Empfinden mehr hast, wovor sollst du dich dann noch fürchten? Nur eine lebendige Person hat noch Gefühle. Du hast kein Leben mehr in deinem Geist. Wirst du dann noch irgendwelche Gefühle haben? Du denkst immer noch, du bist so groß und du denkst immer noch, du bist ein Ältester. Ja, ich habe sie gesehen, sie sind oft sehr alt, alte, ältere, Älteste. Oh Herr, möge der Herr uns barmherzig sein. Vielleicht bin ich selbst auch einer, der oft alt ist. Oh Herr, wir sollten das Wort des Herrn nicht vergeblich lesen. Lest es selbst. Lest es nicht für jemand anderen. Seid willig, Überwinder zu werden. Letzter Teil von Vers 5. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wenn der Herr deinen Namen nicht bekennen wird, dann hast du Probleme. Gottes Wort ist wahr. Das Wort des Herrn ist wahr. Ihr seht, dass das Wort des Herrn im Buch der Offenbarung zu ernst ist. Lasst uns weitergehen und uns die Gemeinde in Philadelphia anschauen, dank dem Herrn. Wir brauchen unseren Eliakim. Wir brauchen unseren Herrn Jesus Christus, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Er ist unser König. Weil die Gemeinde sein Reich ist. Wenn niemand auf den König hören wird, was für ein König ist er dann? Wir müssen alle dem König gehorchen. Wir sollten auf ihn hören und seinem Wort gehorchen. Wenn ein König redet und niemand hört auf ihn, was für eine Art König ist er dann? Gott hat Christus schon als König eingesetzt. Er ist der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Er ist der Melchisedek. Es gibt hier einen König in der Gemeinde. Wer ist der König der Gemeinde in Bangkok? Gibt es hier jemand, der mit dem Namen Wang heißt, was King König bedeutet? Wenn dein Nachname Wang lautet, dann musst du es ändern, weil du nicht der König bist. Dein Nachname muss Diener heißen, nicht König, also Wang. Du musst deinen Nachnamen ändern zu Diener. Und du musst ein treuer Diener sein. Lehnt unseren Herrn Jesus als König nicht ab. Ihr müsst euch an Jesaja 22 erinnern. Eliakim ist von Gott eingesetzt, um König in seinem Haus zu sein. Und alle werden an ihm hängen. Es gibt nicht eine Sache, die nicht an ihm hängt. Lasst mich euch nochmal sagen. Das Wichtigste im Herzen des Herrn ist, dass er seine Gemeinde baut, die sein Zion ist. Und ich bin sehr beeindruckt von Hebräer Kapitel 12, wo steht, wir sind gekommen zum Berg Zion, der Stadt des lebendigen Gottes. Und wir müssen uns auch an Offenbarung 14 erinnern. Diese 144.000 stehen mit dem Lamm zusammen auf dem Berg Zion. Denkt darüber nach. Wenn ihr nicht heute mit ihm in Zion seid, denkt ihr, ihr könnt dann an diesem Tag auf ihm, auf dem Berg Zion stehen? Wenn ihr Zion nicht im Herzen heute habt, denkt ihr, ihr könnt dann an jenem Tag vor seinem Thron auf dem Berg Zion stehen? Werdet ihr diese Qualifikation haben? Das ist nicht möglich. Das ist unmöglich. Darum hat der Herr uns durch seine Gnade heute gezeigt, dass die Gemeinde heute Zion ist, sein Reich. Zu Beginn des Evangeliums von Matthäus steht geschrieben, es ist das Evangelium des Reiches. Es steht dort, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Gottes Reich ist in uns hineingebracht worden. Christus kam nicht nur, um unser Erlöser zu werden, sondern auch, um unser König zu werden. Ist er dein Erlöser oder ist er dein König? Wir rufen ihn alle als unseren Retter Jesus an, aber wir rufen ihn nicht als König an. Gibt es ein königliches Gesetz des Reiches? Gibt es dort irgendein Gesetz in deiner Gemeinde?
Or is it so that each one
Oder ist es so, dass jeder das macht, was er mag? Wenn der Herr Jesus sie ins gute Land bringen wollte, sagte er, ihr könnt ab dem heutigen Tag nicht mehr das machen, was in euren Augen recht ist. Weil Gott sein Reich auf dieser Erde haben wollte. Er wollte der König sein. Wenn jeder nur macht, was in seinen Augen recht ist, was würde dann passieren? Die Gemeinde kann das nicht machen. Darum steht hier geschrieben, siehe, ich kenne deine Werke. Und ich weiß, du hast eine kleine Kraft. Lass mich euch sagen, es ist nicht gut, zu stark zu sein. Als ich jünger war, dachte ich, je stärker ich bin, desto besser. Und jeder war sehr stark, sein oder ihr eigenes Sache zu machen. Wenn du nicht stark, sondern schwach bist, das ist sogar noch besser. Solange wir sein Wort halten, das ist gut. Es ist nicht sein Wort zu predigen, sondern sein Wort zu halten. Jeder predigt gerne. Aber niemand möchte gerne sein Wort halten. Wenn du predigen willst und eine Botschaft geben willst, dann brauchst du nicht viel Kraft. Aber wenn du sein Wort halten willst, dann brauchst du seine Kraft. Darum mögen viele nicht den Jakobusbrief. Jakobus sagt, werdet nicht Prediger des Wortes oder Hörer des Wortes, aber ihr sollt Täter des Wortes werden, damit ihr Gottes Wort haltet. Dafür braucht ihr Kraft, die Kraft des Herrn, um seinem Wort zu gehorchen. Ihr habt so viele Botschaften gehört. Und ich muss mich auch wirklich entschuldigen, sehr, dafür, dass ich so oft zu euch gekommen bin und so viele Botschaften gegeben habe. Es tut mir leid. Viele Jahre jetzt, zweimal im Jahr, gibt es eine Konferenz und eine Dienstkonferenz. Und ich habe so viele Botschaften gegeben. Herr, ich muss wirklich Buße tun. Warum muss ich Buße tun? Weil ich so viel geredet habe, aber keiner handelt danach. Keiner gehorcht dem Sprechen. Es tut mir sehr, sehr leid und ich fühle mich sehr beschämt. Wirklich so. Aber dank dem Herrn. Der Herr weiß, dass ich euch wirklich auf dem Herzen habe. Ich denke an euch. Ich kann euch nicht vergessen. Euch alle. Wir müssen Gottes Wort halten und ihm gehorchen. Wir brauchen nur diese kleine Kraft, um sein Wort zu halten. Wenn wir sein Wort nicht halten, was nützt es dann, so viele Botschaften anzuhören? Gott braucht nicht Prediger des Wortes, sondern Gott braucht Leute, die dem Wort gehorchen, die sein Wort halten. Ihr habt eine kleine Kraft und habt mein Wort bewahrt. Es ist so ein süßes Wort. Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Was bedeutet es, seinen Namen nicht zu verleugnen? Sein Name ist er selbst. Wisst ihr, wenn ihr sein Wort hört und es nicht tut, dann tut ihr in Wirklichkeit seinen Namen verleugnen. Der Herr kommt in unsere Mitte. Er sagt ein paar Worte. Und ihr hört ihn nicht und es berührt euch nicht, darauf zu hören, verachtet ihr dann nicht seinen Namen? Wir halten eine Konferenz und nach der Konferenz gehorcht keiner dem Wort. Jeder geht nach Hause und vergisst es wieder. Was nützt dann die Konferenz? Ich komme rüber und sage, ihr müsst Priester sein und keiner wird Priester. Dann ist das, was ich geredet habe, vergeblich gewesen. Ich sage euch, es ist der Tisch des Herrn. Wir müssen die Feste halten, das festhalten. Und nachdem ich weg bin, hält niemand das fest. Sagt mir bitte, was nützt es dann? Wenn ihr die Gemeinde in Philadelphia sein wollt, dann könnt ihr nicht so eine Gemeinde sein. Es gibt zwei Anforderungen, sein Wort zu halten und seinen Namen nicht zu verleugnen. Nur diese zwei Voraussetzungen genügen. Ihr müsst nicht viele Methoden haben, jenes tun und dieses tun. Ihr müsst nur zwei Sachen tun. Ist es zu viel, diese zwei Dinge zu erwarten? Priscilla, wenn ich zu euch rüberkäme und euch sagen würde, dies sind die zwei Voraussetzungen, die ihr haben müsst. Würdest du sagen, das ist zu viel verlangt? Ist das zu viel verlangt? Sag mir bitte, verlangt der Herr zu viel von der Gemeinde in Philadelphia? Herr, du erwartest zu viel. Ist es so? Wir können sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen. Dann sagt er, siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zuschließen kann. Habt ihr in Bangkok eine offene Türe oder habt ihr verschlossene Türen dort? Sind eure Tore verschlossen oder offen? Wir hoffen alle, eine geöffnete Tür zu haben. Es geht nicht darum, dass wir Menschen die Tor erzwingen, aufzubrechen. Nein, es ist der Herr, der die Türe mit seinem Schlüssel öffnet. Dann wird alles okay sein. Wenn du den Schlüssel hast, ist es sehr leicht, eine Tür zu öffnen. Ohne Schlüssel schlägst du und schlägst gegen die Tür und beschädigst sie vielleicht sogar, und immer noch ist sie nicht geöffnet. Ich hoffe, dass der Herr uns eine offene Tür gibt in den nächsten 2 Jahren, die niemand aufschließen kann. Wenn der Herr es ist, dann kann niemand sie schließen. Aber seine Voraussetzung ist es, dass wir sein Wort halten und ihm gehorchen und ihn nicht ablehnen oder verleugnen. Wir lieben diesen Satz zu sagen: Herr, wir lieben deinen Namen. Möge dein Name groß gemacht werden. Der Name des Herrn Jesus Christus ist zu süß. Unsere Beziehung zu ihm ist eine Beziehung der Liebe.
No relationship is more intimate than the relationship of love.
Keine Beziehung ist intimer als die der Liebe. Und der Herr sagt sogar: Ich werde die von der Synagoge Satans geben, dass sie vor deinen Füßen niederfallen, und sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ist das nicht beeindruckend? Selbst die von der Synagoge Satans werden bekennen müssen, dass der Herr euch liebt. Stellt mir bitte nicht die Frage, wer sind die aus der Synagoge Satans? Fragt mich das nicht. Aber egal, wer sie auch sein mögen, sie werden kommen. Sie werden kommen und vor deinen Füßen anbeten oder niederfallen und bekennen, dass Gott sie geliebt hat, euch geliebt hat. Selbst die Synagoge Satans muss bekennen, dass der Herr die Gemeinde in Philadelphia liebt. Wollt ihr nicht sehr gerne diese Gemeinde sein in Philadelphia? Selbst Satan muss dann bekennen, dass Gott dich geliebt hat. O Herr, sag mir bitte, ist das nicht gut? Wollt ihr solch eine Gemeinde sein? Es ist zu wunderbar. Sie sagen, sie sind Juden, aber sie sind es nicht. Heute gibt es viele Fakes, Betrug. Lasst euch nicht betrügen. Viele, sie sind gefaked oder falsch. Wir sollten nicht betrogen werden. Aber wenn wir Philadelphia sind, werden wir nicht betrogen. Nicht jeder, der sagt, er sei ein Jude, ist es. In Römer Kapitel 2 sagt Paulus, wir sind die wahren Juden. Wir sind die, die Gott im Geist anbeten. Wir sind gerechtfertigt von Gott und nicht von Menschen. Die, die Gott wohlgefallen. Nicht das, was Menschen sagen, zählt, sondern das, was Gott sagt, zählt. Was Menschen sagen, zählt nicht, sondern das, was Gott sagt, zählt.
I will make them come and worship before your feet and to pray.
Ich werde machen, dass sie kommen und zu deinen Füßen niederfallen. Und sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du sagst, du liebst ihn, aber der Herr sagt, ich habe dich geliebt. Wessen Worte sind wichtiger? Sagt es mir. Ist es wichtiger, dass du dem Herrn sagst, ich liebe dich, oder dass der Herr sagt, ich habe dich geliebt? Döjong wird vielleicht zum Herrn sagen, ich liebe dich, und der Herr wird sagen, zurück sagen, ich liebe dich sogar noch mehr. Natürlich ist das, was der Gott sagt, wichtiger.
This is different than what is mentioned in Ephesians, that Christ loved the church.
Dies ist ein bisschen anders als das, was in Epheserbrief geschrieben steht, so dass wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich selbst für sie gegeben. Das ist sehr objektiv. Aber das hier in Philadelphia ist ein sehr subjektiver Weg, wie der Herr gesagt hat, ich habe dich geliebt. Das Gefühl ist das gleiche. Was in Epheser 5 geschrieben steht, dass Christus die Gemeinde geliebt hat. Und was hier geschrieben steht, dass ich dich geliebt habe. Aha, das ist ein komplett anderes Gefühl. Epheser 5 verglichen mit Offenbarung 3. Wollt ihr Philadelphia sein? Das ist zu gut. Und sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Wenn wir jeden Tag miteinander kämpfen, wird der Herr dann zu euch sagen, ich habe dich geliebt. Zur Gemeinde in Laodicea hat er nicht gesagt, ich habe dich geliebt, sondern ich spucke dich aus, ich habe dich erbrochen. Oder wollt ihr, dass der Herr zu euch sagt, ich habe dich ausgespuckt, oder dass er sagt, ich habe dich geliebt? Sagt mir, Geschwister, kann das Wort des Herrn und eure Herzen berühren? Ist dies eine Lehre? Dies ist das Sprechen des Herrn, was in seinem Herzen ist. Und dann hatte der Herr sehr gute Neuigkeiten für sie. Weil du mein Wort von meinem Ausharren bewahrt hast. Das Wort des Herrn braucht unsere Ausdauer, dass wir es halten. Weil es nicht leicht ist, sein Wort zu halten. Wir müssen unser Fleisch wegschicken. Wir müssen unsere Gefühle auf die Seite legen. Wir müssen unsere Seele kasteien. Wir müssen einen Preis bezahlen. Wir brauchen Geduld. Ausdauer. Es ist nicht einfach so leicht und locker, es ist alles easy. Nein, wir müssen leiden und durch Prüfungen von Feuer gehen, verfolgt werden. Nicht Menschen gefallen, nicht gemocht werden von Menschen. Ob Menschen uns mögen oder nicht, wir müssen sein Wort halten. Es ist egal, ob die anderen das mögen, aber solange der Herr es mag, das ist gut genug. Um das Wort Gottes zu halten, können wir nicht Menschen gefallen. Die Meinungen von Menschen sind anders. Ob die Menschen es mögen oder nicht, das ist uns egal. Wir müssen seinem Wort gehorchen. Darum haben alle Apostel gelitten und alle Jünger wurden Märtyrer um des Herrn willen, weil sie sein Wort hielten. Ohne Ausdauer, ohne Geduld gibt es keinen Weg, sein Wort zu halten. Sag mir, als der Herr auf die Erde kam, hat er nur gepredigt? Nein. Er lebte Gottes Wort aus. Er wurde verfolgt. Und er folgte nach, er jagte nach bis zum Ende. Er hielt durch bis zum Ende. Weil du mein Wort vom Ausharren bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über die ganze bewohnte Erde kommen wird, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Denkt nicht, dass ihr nicht durch diese letzten 3,5 Jahre der sogenannten großen Trübsal gehen müsst. Es hängt alles davon ab, ob ihr das Wort Gottes haltet oder nicht. Das ist überhaupt nicht einfach. Darum hat uns Johannes ein gutes Beispiel gelassen. Er ist der letzte und älteste lebendige Apostel in dieser Zeit gewesen. Lebende. Er wurde über 90 Jahre alt und immer noch hat er gelitten. Wenn wir 90 Jahre alt sind, dann denken wir, oh, ich sollte mal in Rente gehen. Oder wir sind noch nicht mal 80 und wollen schon in Rente gehen. Am Ende wurde er auch, starb er als Märtyrer. Sagt mir bitte, Geschwister, dieser Pfad von Philadelphia, dort zeigt uns der Herr, wie wir es vermeiden, umgehen können, durch die letzten 3,5 Jahre gehen zu müssen und Gottes Zorn zu erleiden. Denkt ihr, wir können einfach als Christen leben und einfach normales Christenleben leben und die große Trübsal vermeiden? Nach dem Wort des Herrn in Philadelphia ist es nicht so einfach. Wenn ihr von der Stunde der Prüfung bewahrt werden wollt, die über die ganze bewohnte Erde kommt, dann müsst ihr sein Wort des Ausharrens bewahren. Das ist kein leichter Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du einen einfacheren Weg findest, dann sag es mir nicht, weil ich werde dir nicht glauben. Ich werde dir nicht glauben. Ich glaube in das Wort Gottes, nicht in deine Worte. Der Herr Jesus sagte, siehe, ich komme schnell. Dieses Wort ist zu wertvoll. Siehe, ich komme schnell. Vers 11. Das ist so ein süßes Wort, weil er uns liebt und schnell kommen will. Ich habe der Gemeinde in Bangkok nicht gesagt, ich komme schnell. Aber wenn der Herr das nicht euch sagt, zur Gemeinde in Bangkok, wenn er das euch nicht sagt, siehe, ich komme schnell, dann habe ich das, dann denke ich, er lässt euch einfach gehen. Und es ist ihm nicht so wichtig, weil es euch nicht wichtig ist und ihr nicht auf sein Kommen wartet. Und ihr bereitet euch auch nicht auf sein Kommen vor. Und jeden Tag lebt er einfach euer fröhliches Leben, so als ob er überhaupt nicht kommen würde. Wenn ihr solch eine Gemeinde seid, wie sollte der Herr denn euch sagen, siehe, ich komme schnell? Wenn ich es nicht vorhabe, nach Bangkok oder nach Guangzhou zu gehen, dann werde ich den Geschwistern nicht sagen, siehe, ich komme schnell. Aber der Herr sagte zu Philadelphia, siehe, ich komme schnell. Ihr müsst den Geist im Sprechen Gottes berühren. Dann könnt ihr das Gefühl spüren, dass der Herr für die Gemeinde in Philadelphia besitzt. Ihr müsst festhalten, was ihr habt, dass niemand deine Siegeskranz nehme. Philadelphia hat schon eine Krone, die vorbereitet ist und auf sie wartet, so wie die Gemeinde in Smyrna. Sicher, mit Sicherheit wartet auch auf die Gemeinde in Smyrna, dieser Siegeskranz. Ist genauso wie in Smyrna. Aber wir müssen festhalten, was wir haben. Was bedeutet das? Ihr müsst beständig vorangehen. Wenn ihr nicht vorangeht, dann bedeutet das, dass ihr zurückfallt, zurückrutscht. Nach meiner Erfahrung, um voranzugehen, musst du festhalten. Eine Person, die geistig nicht vorangeht, die wird zurückfallen und zurückrutschen. Es ist genauso, wie wenn dein Leib nicht gesund ist. Wie willst du festhalten? Wenn du nicht vorangehst, wenn du nicht übst und vorangehst, dann wirst du zurückfallen. Ich habe zu viele Leute in den letzten 50 Jahren gesehen, die zurückgefallen sind und verloren gegangen sind. Ich habe zu viele davon gesehen. Sie verloren, was sie davor schon hatten. Das ist alles verschwunden. Weil sie nicht vorangehen. Geschwister, wir müssen festhalten und vorangehen. Ich hoffe, dass wir alle lernen und üben. Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Ein Pfeiler zu sein, stark.
A want the church to come serve them, and now they don't come to serve. So, is the church serving you, or are you serving the church?
Wisst ihr, viele Geschwister kommen und wollen, dass ihnen in der Gemeinde gedient wird. Aber sag mir bitte, ist die Gemeinde dazu da, dir zu dienen oder dienst du? Wenn du der Gemeinde dienst, dann bist du ein Pfeiler. Aber wenn du nur kommst, dich auf die Gemeinde verlässt, dann weiß ich nicht, was du bist. Die Gemeinde ist nur dazu da, dir zu dienen. Ist in diesen ganzen Jahren immer noch die Gemeinde, die dir dient, oder dienst du der Gemeinde? Verlässt du dich auf die Gemeinde oder verlässt sich die Gemeinde auf dich als auf einen Pfeiler? Der Herr braucht viele Pfeiler in der Gemeinde, die klar sind bezüglich der Wahrheit und die stark sind im Leben und deren Leben normal ist, voll für die Gemeinde zu leben, die treue Diener sind. Die andere unterstützen, nicht dass andere uns unterstützen müssen und anderen helfen, die den Preis bezahlen. Es sind Säulen. Du wirst nie mehr hinausgehen. Und er kann auch nicht mehr weglaufen. Wenn du eine Säule bist, dann kannst du auch nicht weglaufen. Leute können wieder weglaufen, weil sie keine Säulen sind. Du kannst nicht weglaufen. Weil die geistliche Verantwortung auf dir liegt. Du brauchst nicht Leute, die kommen und dich ermutigen. Der Heilige Geist ist in dir, um dich täglich zu ermutigen, stark zu sein. Die Gemeinde braucht viele von solchen Säulen. Bist du willig, eine Säule in der Gemeinde zu sein? Und ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Dankt und lobt den Herrn. Es ist das Gleiche wie bei den 144.000. Auf ihrer Stirn ist der Name Gottes und von Jesus Christus. Und hier ist auch der Name des neuen Jerusalem auf sie geschrieben. Hast du so viel Platz, dass der Herr auf dich so viel schreiben kann? Ich möchte die Geschwister fragen. Sind eure Gedanken im täglichen Leben auf den himmlischen Dingen oder auf den irdischen Dingen? Kolosser 3 sagt uns, wir sollen unsere Gedanken nicht auf das richten, was auf der Erde ist, sondern auf das, was droben ist, wo Christus ist. Ihr müsst den Willen Gottes kennen. Ihr müsst euren Sinn auf die Dinge Gottes richten und es immer wieder dem Herrn sagen. Vater, wenn du mir deinen Willen nicht sagst, wie soll ich ihn dann kennen? Wenn du es mir nicht sagst, was du heute machst, wie soll ich es denn wissen? Woher soll ich wissen, wann du zurückkommst? Wie willst du die Gemeinde bauen? Wie wirst du die Gemeinde bauen? Was ist der nächste Schritt? Was gibt es zu tun? Wie lerne ich, ein Priester zu sein und meinen priesterlichen Dienst zu tun? Wie bauen wir die Gemeinde? Wenn du es uns nicht sagst, wie sollen wir es wissen? Geschwister, habt ihr solche Gedanken vor dem Herrn? Oder denkt ihr, dass was auch immer ihr gerade tut, schon tut, das ist genug? Unser Herr hat uns nicht noch mehr zu sagen, nichts Neues. Er hat dir nichts Neues mehr zu sagen. Eure Gemeinde ist schon in allem vollkommen, schon perfekt, gut genug. Ist es so? Seid ihr zufrieden? Ihr müsst nicht mehr, euch nicht mehr verbessern. Ihr habt schon genug getan. Die Gemeinde in Philadelphia zu sein, ist es, dann können wir nicht so sein. Wir müssen immer noch viele große Dinge wissen. So wie der Herr gesagt hat in Jeremia 33. Der wird dir große, unfassbare Dinge mitteilen, die du nicht kennst. Wisst ihr schon genug? Das ist es. Das ist es für die Gemeinde. Es gibt keinen neuen Weg zu gehen. Der Herr hat uns keine neue Offenbarung zu geben. Wir wissen es schon alles. Da meint ihr zu sagen, ihr habt schon die unausforschlichen Reichtümer Christi erforscht. Jemand hat gesagt, oh, ich habe alles gesehen, was in der Bibel zu sehen ist. Ich sagte, oh my, diese Person ist zu großartig. Wir haben schon alle unausforschlichen Reichtümer Christi durchschaut. Das ist jemand. Das ist erschreckend. Aber ihr müsst Philadelphia sein. Mein Kopf, mein Hirn ist so klein. Ich glaube, ihr habt einen größeren Kopf als ich. Wie viel passt in meine Gedanken, in meinen Sinn? Wie viel kann ich verstehen? Wie viel von dem Willen Gottes kann ich erfassen? Oft habe ich dem Herrn gesagt, Herr, ich bin zu dumm. Ich kann deinen Willen nicht verstehen. Ich bin zu blöd. Möge uns der Herr barmherzig sein. Der sagt auch, dass er einen neuen Namen hat. Wusste ihr, der Herr hat einen neuen Namen? Wenn du und ich ihn schon wüssten, dann wäre es kein neuer Name mehr. Darum gibt es viel zu viel, das wir nicht wissen. Viel zu viel. Oh Herr. Ich hoffe, dass wir genug Platz auf unserer Stirn haben, dass er noch ein bisschen mehr darauf schreiben kann. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Okay, die Zeit ist um. Lasst uns beten.